Wir haben uns die letzten Wochen mit dem ersten Thessalonicher Brief beschäftigt, unter dem großen Thema, weil der König kommt. Wir haben darüber nachgedacht, über den König, der Hoffnung gibt. Da war der Paulus und seine Mitarbeiter hatten diese große Hoffnung und sind zum Vorbild geworden für die Menschen in Thessalonich. Die haben sie nachgeahmt und sind selbst wieder zu Vorbildern für andere geworden, haben diese Hoffnung in ganz Griechenland verbreitet. Die Hoffnung, dass der König kommt. Wir haben darüber nachgedacht, dass der König die Herzen prüft und dass es darum geht, dass wir diesem König gefallen wollen. Dass wir nicht Menschen gefallen, sondern dass wir unserem König gefallen wollen. Wir haben über den König nachgedacht, der zur Hoffnung und Heiligung beruft. Es gibt so manches, was uns irgendwie Sorgen machen kann in dieser Welt, der Gesellschaft. Und wir haben einen Grund, wirklich hoffnungsvoll zu sein, unseren König. Und wir haben letzte Woche auch gehört, dass dieser Blick auf den König gleichzeitig so eine Motivation für Heiligung ist. Ja? Gottes Wille, eure Heiligung, 1. Thessalonicher 4, dass wir rein, heilig leben. Mir fällt es nicht immer leicht, diese Perspektive in meinem Alltag so im Blick zu haben, die Perspektive auf den König, der kommt. Da ist so viel anderes, was mich halt vereinnahmen will. Ja? Da ist einfach die Arbeit da, die den Tag füllt. Da ist auch Freizeit da, wo ich irgendwie das gerne machen möchte und die Möglichkeit habe, hier was zu machen. Es sind so viele Ablenkungen und der König, der kommt, ist nicht sichtbar vor Augen. Und da fällt es mir nicht immer leicht, diese Perspektive dauerhaft im Blick zu haben. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass diese Reihe für mich persönlich und für uns als Gemeinde einen Unterschied macht, dass davon was hängen bleibt, dass unser König unser Leben prägt. Und das ist das, worum es heute auch nochmal geht, ein König, der das Leben prägt. Wir wollen nochmal Aspekte heute anschauen, wie dieses ganze Thema, dass Jesus wiederkommt, wirklich konkret Einfluss auf unser Leben hat. Und ich habe eine Aufgabe für euch. Versucht euch gut zuzuhören und eine Aufforderung zu merken, die euch wichtig wird. Wenn verschiedene Dinge hören, schaut mal, ob es vielleicht eine Aufforderung gibt, die euch besonders wichtig wird und ob es einen ermutigenden Gedanken gibt, der euch besonders wichtig wird. Schreibt es gerne auf während der Predigt oder merkt es euch schon mal so im Kopf vor, wenn ihr nichts zu schreiben habt. Hilfreich ist immer, was zu schreiben, dabei zu haben. Also merkt euch eine Aufforderung und eine Ermutigung von dem, was wir lesen. Wir haben heute nämlich einen relativ langen Abschnitt. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 beginnen wir und gehen dann bis zum Ende von Kapitel 5. Ich will nicht in jedes Detail von diesem Abschnitt gehen. Mir ist wichtig, euch erstmal so einen Überblick zu verschaffen, dass wir so gemeinsam dem Hauptgedankengang von diesen Versen folgen. Und ihr dürft mit aufschlagen. Ich lese zunächst mal die Verse 13 bis 18 aus dem Kapitel 4. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ich habe diesen ersten Teil mal überschrieben mit: Die Hoffnung auf das Kommen von Jesus gilt für Gestorbene wie für Lebende. Wir haben, wenn wir jetzt durch diesen ersten Thessalonicher Brief gegangen sind, schon immer wieder das Thema des Wiederkommens Jesu gehabt. Es war ein Thema, was die Thessalonicher offensichtlich sehr präsent hatten. Und dabei hat sie einen Gedanke scheinbar beschäftigt. Vielleicht waren einzelne Geschwister gestorben. Und sie haben sich gefragt, was ist nun mit diesen Geschwistern? Würden diese Geschwister diesen großen Tag, wenn Jesus wiederkommt, verpassen? Nur weil sie jetzt halt schon gestorben sind? Möglich, dass das nicht unsere Frage ist, die uns jetzt beschäftigt. Vielleicht deswegen, weil wir diesen Abschnitt auch schon mal gelesen haben und wissen, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Aber die Thessalonicher damals hat genau diese Frage beschäftigt. Was ist mit denen, die jetzt schon gestorben sind an diesem Tag? Und Paulus beruhigt sie und macht deutlich, dass beim Kommen von Jesus diejenigen, die in Christus, so heißt es, gestorben sind, mit dabei sein werden. Also die, die gläubig geworden sind, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, die werden an diesem Tag auch mit dabei sein. Vermutlich ist das für sie der Moment der Auferstehung ihres Körpers. So wird das hier beschrieben. Und so sind sowohl die schon Gestorbenen als auch die zu diesem Zeitpunkt lebenden Gläubigen mit dabei, wenn Jesus wiederkommt. Keiner verpasst diesen Moment. Es ist ein absolut großer Moment der Weltgeschichte, um den es hier in diesem Abschnitt geht. Jesus, der König, kommt. Die Schilderung ist dafür noch vergleichsweise bescheiden. So viel erfahren wir gar nicht darüber. Es geht nicht allzu sehr ins Detail. Und was mir auffällt, wenn ich so diese Verse jetzt in der Vorbereitung angeschaut habe, ist, es geht auch nicht um dieses Ereignis. Es geht auch nicht um etwas, was wir dann haben werden oder was wir dann sein werden. Es geht auch nicht um einen Ort, wo wir dann sein werden, im Himmel oder so. Das gehört natürlich alles irgendwie dazu, aber es gibt einen ganz klaren Fokus, den auch dieser Abschnitt hier legt, den Paulus legt, wenn er davon spricht. Und das ist, es geht um Jesus, um die Person Jesus. Wenn wir uns das mal anschauen, im Vers 15, da heißt es, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, es geht um diese Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst, der wird kommen beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, bei diesem Schall der Posaune. Und Vers 17, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Gleich viermal so diese Betonung hier davon, ja, es ist der Herr selbst, der kommt. Es geht um die Ankunft von Jesus. Es geht darum, zu Jesus entgegenzugehen und es geht darum, alle Zeit bei Jesus zu sein. Und ich will schon mal vorgreifen, wenn wir ins Kapitel 5, Vers 10 schauen, da heißt es, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Das ist der Schwerpunkt, das ist der Fokus, diese Person Jesus. Kern der Hoffnung von den Thessalonichern war der König. Wirklich bei ihm zu sein, bei diesem König zu sein, diesen König zu sehen. Und so ist auch unsere Hoffnung nicht irgendein Ereignis, nicht irgendein Ort, sondern unsere Hoffnung ist eine Person. Wir freuen uns auf den König. Wir freuen uns, ihm zu begegnen. Und für mich ist das ein wichtiger Punkt. Unsere Hoffnung ist nichts irgendwie Abstraktes, sondern sie wird konkret darin, dass diese Person Jesus unsere Hoffnung ist. Wenn ich an meine Hochzeit denke, dann gab es da gutes Essen und ich habe mich gefreut, dass so manche Freunde mit dabei waren und Familie mit dabei war. Aber der Höhepunkt, das worauf ich mich wirklich gefreut habe bei meiner Hochzeit, das war die Braut. Und wenn ich mich auf meine Ehe gefreut habe, dann habe ich nicht darüber nachgedacht, wo wir wohnen werden oder so, sondern das, worauf ich mich freue, ist, dass ich mein Leben mit Eva Maria teilen darf. Ja? Und das ist auch der Kern von unserer Hoffnung, von unserer Erwartung, dass wir eine Person haben, auf die wir uns freuen. Und das ist gleichzeitig auch was, was uns deutlich macht, wie kann diese Vorfreude immer stärker werden, indem wir diese Person immer weiter kennenlernen. Umso mehr wir Jesus kennen und wirklich einfach fasziniert sind von dem, wie er ist, umso mehr steigt diese Freude, weil das ist der Kern von der Freude, die Person Jesus, unser König. Lesen wir weiter im Kapitel 5 jetzt. Hier geht es darum, lebt jetzt, als wäre der Tag der Wiederkunft Jesu schon da. Ich lese die Verse 1 bis 11. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Der Abschnitt beginnt mit dieser Frage, die irgendwie immer die Frage ist, die dann alle beschäftigt, nämlich wann wird das sein? Frage nach dem Zeitpunkt. Und Jesus hat es schon immer wieder gesagt, dass wir das nicht wissen können und uns auch nicht darüber so viel Gedanken machen sollen. Paulus bestätigt es nochmal, dass wir das nicht vorher wissen können, wann dieser Tag sein wird. Aber seine Argumentation ist, das ist auch nicht entscheidend, dass wir das wissen. Weil wir leben so, dass wir bereit sind. Und dann ist das für uns keine negative Überraschung. Wir werden nicht wie so von einem Dieb überrascht. Nee, wir sind Menschen, die bereit sind. Und deswegen ist es kein Problem, dass wir es nicht genau wissen, wann es ist. Paulus fordert die Christen auf, wachsam zu leben, ja, nüchtern zu leben, Vers 6 zum Beispiel. Also lasst uns nur nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Oder nochmal Vers 8, wir aber, die dem Tag gehören wollen, nüchtern sein. Wenn ich das mit meinen Worten versuche irgendwie zu beschreiben, dann würde ich sagen, wir sollen bewusst leben. Wir sollen in dieser Bereitschaft leben, dass Jesus wiederkommen kann. Wir sollen zielorientiert leben. Dieses Ziel, dass der König wiederkommt, im Blick haben. Weil dieser König kommt, ja, will ich ein zielorientiertes Leben leben. Und Paulus beschreibt das Leben von anderen Menschen. Er beschreibt es zum Beispiel im Vers 3, dass sie nach Frieden und Sicherheit in dieser Welt suchen. Und sie vertrauen darauf, diesen Frieden und die Sicherheit irgendwie in dieser Welt zu finden. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich schon kurz innehalte, weil ich frage mich, wie viel suchen wir das auch immer wieder, dass wir vermeintlich irgendwie halt darauf hoffen, dass irgendwie wir alle in Sicherheit und Frieden halt leben können und es doch irgendwie alles gut ist. Aber hier sind die anderen beschrieben als die, die darauf vertrauen, dass es hier Frieden und Sicherheit irgendwie mal gibt. Er beschreibt sie als solche, die in der Nacht leben, in der Finsternis, die schlafen, sogar als solche, die betrunken sind. Alles bildliche Beschreibungen dafür, dass diese Menschen das wirklich Wichtige nicht wahrnehmen. Ja, sie schlafen, sie sind abgelenkt. Sie sind nicht wachsam, sie haben nicht den klaren Blick für das eigentlich Wichtige. Und Christen dagegen sollen ein bewusstes, ein zielorientiertes Leben leben. Sie leben in dieser Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Und Paulus sagt, ja, lebt jetzt schon so, als wäre der Tag der Wiederkunft Jesu jetzt schon da. Lebt einfach so, dann ist es nicht entscheidend, wann es genau ist, sondern ihr lebt so, dass ihr das im Blick habt. Also weil der König kommt, will ich zielorientiert leben. Und durch ein solches Ziel im Leben beantworten sich ganz viele Fragen des Lebens schon relativ klar. Wenn wir, angenommen, ich würde gerne einen Marathon laufen, dann muss ich mir keine Gedanken machen, ob ich am Abend vorher noch mal einen Gänsebraten essen möchte. Ich mache mir auch keine Gedanken darüber, wie groß der Rucksack sein soll, den ich mitnehme. Oder ob es links und rechts vom Weg noch interessante Ausflugsziele gibt. Das ist alles dadurch, dass ich ein Ziel habe, wo ich weiß, ich will jetzt diesen Marathon laufen, was ich vermutlich persönlich nie machen werde. Aber dadurch ist das, klären sich ganz viele Fragen. Ja, das ist überhaupt nicht mehr interessant, was ist da links oder rechts. Und wir haben jetzt heute in dem Text nicht ganz so viel Aussagen, so genau soll dieses Leben aussehen, das sollst du machen, das sollst du machen. Letzte Woche hatten wir zum Beispiel konkretere Dinge, wo es darum ging, um sexuelle Reinheit, hat Andi ja ausgeführt. Ja, wenn ich weiß, das ist mein Ziel, dann bin ich auch dankbar für diese Leitplanken, die ich links und rechts habe, weil ich weiß, das ist die Richtung. Und dann stellen sich manche Fragen, ob das jetzt wirklich Sinn macht, ob ich das wirklich will, gar nicht so sehr, sondern die beantworten sich von diesem Ziel her. Und so ermutigt Paulus und sagt, lebt jetzt so zielorientiert. Ihr sollt als Christen so zielorientierte Menschen sein. Stellt sich noch ein bisschen die Frage, wie können wir so zielorientiert leben? Und dazu lesen wir weiter. Ab Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Wir haben ja eine ganze Menge Aufforderungen. Wenn man da so drüber liest, dann ist das ganz schön viel. Und Ich glaube, es sind Aufforderungen, die uns tatsächlich eine Antwort geben können auf das, wie können wir zielorientiert leben. Diese beantworten noch nicht die Frage nach dem Was. Was machen wir jetzt ganz konkret? Was bedeutet das jetzt für den Tag oder das, was jetzt unsere Aufgaben im Leben sind zum Beispiel? Aber es sind ganz wichtige Faktoren, die uns sagen, wie kann uns das gelingen, so zielorientiert zu leben. Und ich will die vielen Aufforderungen mal in vier Hauptgedanken zusammenfassen, damit sich das für uns so ein bisschen, damit wir das so ein bisschen gedanklich sortieren können. Eine Antwort, die Paulus gibt, ist, um so zielorientiert leben zu können, brauchen wir Leiter. Vers 12 und 13. Wir brauchen Leiter und wir sollen ganz bewusst auf sie hören, weil uns das hilft, ein solches zielorientiertes Leben zu führen. Weil uns das hilft, wenn welche uns da eine Richtung aufzeigen. Wir brauchen aber nicht nur Leiter, wir brauchen uns auf jeden Fall auch gegenseitig. Verse 14 und 15. Wir sollen aufeinander achten, uns gegenseitig ermahnen, trösten, helfen, uns gegenseitig annehmen. Wir sollen eine tiefe, gute Gemeinschaft leben. Genau das hilft uns, eine solche Gemeinschaft, ein zielorientiertes Leben zu leben. Das ist was, was sich in dem Abschnitt häufiger findet. Auf diese Frage, wie können wir so zielorientiert leben, ist auch schon eine Antwort der Vers 11. Nachdem diese ganzen Aufforderungen kamen, hat Paulus geschrieben, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Wie können wir zielorientiert leben? Auf jeden Fall nur gemeinsam, nicht als Einzelkämpfer, sondern eben in diesem gegenseitigen Helfen. Auch schon in Kapitel 4, der letzte Vers, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Zieht sich durch den ganzen Abschnitt, dieser Gedanke, dass wir einander brauchen, um so leben zu können. Für ein zielorientiertes Leben ist zudem wichtig, dass wir so eine Grundhaltung haben von einem dankbaren Vertrauen. Verse 16 bis 18, da geht es darum, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Freude, Gebet, Dankbarkeit, das ist das, was so eine Grundhaltung sein soll, die uns hilft, dran zu bleiben, hoffnungsvoll zu bleiben. Ja? Finde ich schön, dass wir einen König haben, der hier auch als Befehl gibt, freut euch alle Zeit. Es braucht für diesen Weg, für dieses zielorientierte Leben, das ist nicht nur ein Marathon, der einfach nur anstrengend ist, sondern da gehört ganz viel Freude und Dankbarkeit mit dazu, weil wir Gott kennen, weil wir alle Sorgen, die wir haben, einfach bei ihm abgeben, weil wir da so eine Hoffnung haben, die uns halt auf diesem Weg trägt und begleitet. Und deswegen sind diese Verse 16 bis 18 auch, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil von dem, wie wir so ein Leben leben können. Und schließlich die Verse 19 bis 22, da geht es darum, es ist wichtig, dass wir auf Gottes Geist hören, dass wir uns von Gottes Geist leiten lassen. Wir sollen ihn nicht auslöschen, Weissagungen nicht verachten, sondern alles prüfen, das Gute festhalten und uns von dem Bösen fernhalten. Also ein wichtiger Faktor, der uns hilft, ist, dass wir für dieses Leben wirklich die Leitung von Gottes Geist brauchen. Und wenn Gott uns Dinge deutlich macht, dann geht es darum, konkret zu werden. Manches sollen wir festhalten, da sollen wir dann dranbleiben. Und anderes, von dem sollen wir konsequent fernbleiben, uns fernhalten. Ja, ich glaube, das sind vier zentrale Hilfen, um so ein zielorientiertes, bewusstes, Jesus erwartendes Leben leben zu können. Lesen wir noch die letzten Verse von dem Kapitel 5. Das ist nochmal ein hoffnungsvoller Ausblick. Ab Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Brüder, betet für uns, grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wir sehen hier nochmal, Gott hat keine kleinen Ziele mit uns. Vers 23, es geht darum, dass er uns völlig heiligt, völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib, also alles, was wir sind, sehr ganzheitlich, untadelig, nichts weniger bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ganz wirklich ein hohes Ziel, was Gott mit uns hat. Wirklich, er möchte, dass wir vollständig, voll und ganz heilig sind und auch vorbereitet sind darauf, dass er kommt. Und was ich hier sehr ermutigend finde zum Abschluss ist, Gott tut es. Das heißt, er selbst aber heilige euch. Auf ihm ruht unser Vertrauen und mit seiner Hilfe können wir so leben. Ja, wir haben auch die vielen Aufforderungen gesehen, wo eine Verantwortung bei uns ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir vertrauen dürfen darauf, dass Gott sein Werk in uns tut. Und wir vertrauen darauf, dass er treu ist. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun, Vers 24. Soweit der Überblick über diesen Abschnitt, über den hinteren Teil von dem ersten Thessalonicher Brief. Und ich möchte es ernst nehmen, was wir hier gelesen haben. Ich glaube, wir alle haben den Wunsch. Eine wesentliche Schlussfolgerung von Paulus war, 5 Vers 11, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Wir haben gesagt, wir brauchen dieses Gegenseitige. Und ich würde deswegen vorschlagen, dass wir genau das jetzt tun. Dass wir uns gegenseitig erbauen und ermahnen. Ihr habt nochmal einen Moment, um den Text nochmal zu lesen. Jeder für sich im Stillen. Und überlegt nochmal, gibt es da eine Aufforderung, die euch besonders wichtig wird? Also der Gedanke der Ermahnung. Und gibt es einen Gedanken, der euch ermutigt, der euch hilft, der geeignet ist, um jemand anderen zu erbauen, zu ermutigen? Und vielleicht sind euch jetzt schon Dinge wichtig geworden, während ich den Überblick über den Abschnitt gegeben habe. Vielleicht redet Jesus jetzt nochmal zu euch, wenn ihr im Stillen nochmal den Text lest. Ich gebe dann nochmal ein Signal und dann würde ich euch bitten, dass ihr kurz aufsteht und euch in so Gruppen von 4 bis 5 Personen zusammenstellt und darüber austauscht und euch gegenseitig ermahnt und ermutigt, indem ihr einfach das, was euch da wichtig wird, eine Aufforderung, eine Ermutigung, miteinander teilt. Wir haben erstmal den Moment, um den Text nochmal jeder für sich zu lesen. Ja, dann würde ich euch jetzt einladen, es einfach so zu machen. Stellt euch so zusammen, Gruppen von 4, höchstens 5 Personen und nutzt die Gelegenheit, darüber kurz auszutauschen, was für eine Aufforderung ist vielleicht euch besonders wichtig geworden und welche Ermutigung. Thank you. schaut, dass ihr langsam zum Schluss kommt. Genau, nehmt wieder Platz. Will jemand noch in der großen Runde teilen, was ist euch an Aufforderungen vielleicht besonders wichtig geworden? Zwei, drei Beispiele.
Ja, wir hatten auf der Pfingstfreizeit, der SW hatte auch über den Thessalonischer Brief geredet und mir war das so eine Riesenhilfe, so dieses zielorientierte Leben. Und er hat es verglichen mit dem Flughafen. Ich kann auf der Gangway direkt Richtung Ziel laufen. Rechts und links sind Planken. Ich kann mich dafür entscheiden. Ich kann mich aber auch entscheiden, noch nebendran zu laufen, nochmal in Tutti Free Shop zu gehen und nochmal dahin zu gehen und zu gucken. Also ich kann mich entscheiden. Und wenn ich zielorientiert wirklich dieses Ziel vor Augen habe, dann entscheide ich mich für die Gateway. Also das hat mir recht geholfen.
Dankeschön. Ja, ein Bild von der Gangway für auch eine Zielorientierung. Sind euch sonstige Aufforderungen wichtig geworden? Ihr habt die ganze Zeit geredet, also. Danke, Daniel. Genau, Daniel hat nochmal Freude, Gebet und Dankbarkeit hervorgehoben.
Ja, das Fröhlichsein, das ist so, ich glaube, da hängt es ein bisschen, da hakt es ein bisschen, halt auch in Situationen, die uns gar nicht schmecken, trotzdem fröhlich zu sein. Und vor allen Dingen unsere Mitmenschen mit unserer Fröhlichkeit, mit unserer Hoffnung, mit unserer Gewissheit anstecken, weil, also,
ja.
Es ist sehr schwer.
Danke, Nico. Ja. Genau, deswegen werden wir immer wieder erinnert, freut euch. Und der ganze Brief ist eine Erinnerung an diese Hoffnung, die wir haben. Ja. Gab es etwas, was euch besonders ermutigt hat? Ein, zwei Beispiele?
Jesus kommt wieder.
Jesus kommt wieder, das ist das ganz Zentrale, genau.
Vers 24 steht, treu ist er, der euch ruft, wird es auch tun. Es geht schnell unter, glaube ich, der Vers, aber der ist sehr mächtig.
Absolut. Danke, Olli, das ist echt ein starker Vers, ja. Vers 24, treu ist der euch beruft, er wird es auch tun. Dankeschön. Ich möchte auch noch mal eine zentrale Aufforderung jetzt zum Abschluss hervorheben. Habe ich im Prinzip schon gesagt, aber um das auch noch mal so abzurunden, so diese übergreifende Aufforderung für mich ist so in Kapitel 5, Vers 6, wo es heißt, erstmal Vers 5, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages, wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis, also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Das ist für mich so ein bisschen die übergeordnete Aufforderung, die hier über diesem Text steht. Wir sind Söhne des Lichts, Söhne des Tages, so werden wir genannt. Und trotzdem sieht Paulus die Gefahr, dass wir wie die übrigen schlafen können. Eigentlich ist da so ein ganz starker Kontrast in dem Text, ja? Dieses Sie, ihr aber Brüder. Sie in der Finsternis, ihr im Licht. Sie schlafen oder sind betrunken, ihr wacht, seid nüchtern. Eigentlich sollte unser Leben spürbar anders sein. Wer den König erwartet, lebt anders, lebt eigentlich auf dieses Ziel ausgerichtet. Und letzte Woche haben wir uns die Frage auch schon mal gestellt, aber ich wiederhole sie eigentlich. Wie anders ist unser Leben im Vergleich zu dem Leben von den übrigen? Paulus sagt eigentlich, es ist voll der Kontrast. Ihr sollt ein bewusstes, zielorientiertes Leben bereit für den kommenden König leben. Tun wir das oder sind wir eingeschlafen, dämmern so ein bisschen dahin? Der Vers macht deutlich, dass das eine Gefahr ist und dass es möglich ist, dass Söhne des Tages, Söhne des Lichts schlafen. Dass man im Licht schlafen kann, ja? Ist ein bisschen schwieriger, als im Dunkeln zu schlafen, aber man kann auch im Licht schlafen. Und wir wissen, Jünger können schlafen, erinnern wir uns an Gethsemane, ist kein Problem, wir können das. Und deswegen sehe ich so eine zentrale Aufforderung für mich zu diesem zielorientierten, bewussten Leben, was sich unterscheidet von dem Leben von anderen Menschen, weil ich diesen König erwarte. Genau, also es wird nicht möglich sein, dass wir in jedem Moment an ihn bewusst denken. Ja? Das ist nicht möglich. Aber es ist, glaube ich, trotzdem...
Ich glaube nicht, dass Gott das von uns verlangt.
Nee, glaube ich nicht, genau, bin ich bei dir.
Wieder zurückkehren sollen, aber wir dürfen uns ruhig mal auch mit anderen Menschen, mit anderen Dingen befassen, die eigentlich nicht so interessant sein sollten, sage ich.
Er hat uns vieles gegeben, was wir genießen, dass wir uns mit anderen Menschen befassen, haben wir in dem Text auch gelesen. Ja. Das ist tatsächlich nicht so, dass in jedem Moment des Arbeitens zum Beispiel mir jetzt dieser Gedanke im Kopf sein kann. Ich arbeite viel mit dem Kopf. Ja. Da müssen meine Gedanken ziemlich fokussiert auf eine Aufgabe sein. Und das ist kein Problem für Gott. Und trotzdem habe ich die Möglichkeit, meinen ganzen Tag in einem Grundbewusstsein seiner Gegenwart zu leben, ihn diesen Tag mit ihm zu beginnen, auf dem Rad zur Arbeit, vielleicht mit ihm im Gespräch zu sein, zwischen einem Meeting mal kurz mit ihm, kurz nach oben zu schauen, kurz mir bewusst zu machen, dass er da ist. Ja. Genau, also wir dürfen sogar schlafen, danke für den Hinweis, gell? Also dieses körperliche Schlafen ist uns auch gestattet, ja? Ja, also auch das ist völlig in Ordnung für Gott. Okay, also ich glaube, wir verstehen, es geht um so einen Grundfokus, den wir haben sollen, dass unser Leben insgesamt auf dieses Ziel, auf den kommenden König Jesus ausgerichtet ist. Das bedeutet nicht, dass wir nicht irgendwo auch mal an andere Dinge denken, die ja mit zu dem gehören, was Gott uns geschenkt hat und was auch Teil von seinem zukünftigen Reich sein wird. Karin. Genau.
Bewusstsein, wo man dann hat. Also zielorientiert, aber das ist irgendwie, also man ist dann traut oder so oder nicht.
Ja. Genau, also danke. Genau, also auch um nochmal dieses Bild aufzugreifen von der Hochzeit von vorhin. Unser Status jetzt, wir sind Verlobte. Ja? Die Gemeinde Jesu wartet auf die Hochzeit, auf ihren Bräutigam. Das ist unser... Kann auch so ein Bild sein wirklich für das, wie wir jetzt leben, dass wir eben Menschen sind, die in Vorfreude auf die Hochzeit leben. Das kann uns auch helfen. Ja, ich möchte euch ermutigen, so zu leben und ich möchte, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Also was kann so ein konkreter Schritt sein, wenn man merkt, ich schlafe aber immer wieder ein und das nicht nur im körperlichen Sinn, sondern im geistlichen, übertragenen Sinn. Wir haben gesagt, ein ganz wichtiger Punkt ist dieses gegenseitige Erbauen und Ermahnen. Und wenn du sagst, ich hätte den Wunsch, zielorientierter zu leben, das mehr im Blick zu haben, dann such dir jemanden, der dir dabei helfen kann. Sprich das in deiner Kleingruppe an, dass du diesen Wunsch hast und vielleicht könnt ihr euch in der Kleingruppe gegenseitig helfen. Oder sprich es bei einem guten Freund, einer guten Freundin an. Oder such dir einen Mentor. Starte vielleicht das in der Beziehung, dass du ganz bewusst auch mit jemand Rechenschaft eingehst und sagst, komm, lass uns gemeinsam das drauf achten und uns da gemeinsam immer wieder dran erinnern. Wenn du jemand gewährst, immer wieder nachzufragen, wenn ihr da gemeinsam dafür betet, wenn ihr euch gegenseitig ermahnt und ermutigt, das kann eine ganz große Hilfe sein. Dafür ist Gemeinde da, dass wir das miteinander tun, dass wir einander erbauen und ermahnen, so wie wir es heute gemacht haben und wie wir es nicht nur heute, sondern immer wieder tun wollen. Wir haben so als Gemeindewert echte Gemeinschaft und ein Punkt von dieser echten Gemeinschaft ist genau das, dass wir uns gegenseitig ermutigen, so ein Leben zu leben. Ein anderer ganz konkreter Schritt könnte sein, vertiefe nochmal so jetzt die Gedanken der Predigtreihe, indem du nochmal bewusst drüber nachdenkst. Und die Gelegenheit dafür ist nächster Sonntag. Ihr dürft das natürlich auch schon vorher tun, aber nächsten Sonntag haben wir den Gebets- und Fastentag. Und da möchte ich euch auch einladen, diesen Tag zu reservieren und die Zeit dafür zu nutzen, den ersten Thessalonicher Brief nochmal zu lesen, nochmal über die Gedanken von den Predigten nachzudenken. Und mit Gott darüber zu sprechen, wie zielorientiert ist euer Leben. Wir haben so einen Zettel vorbereitet, hauptsächlich Andi hat sich da die Mühe gemacht. Den habe ich auch dabei, werde ich gleich hier noch auslegen, könnt ihr mitnehmen als Basis. Da stehen nochmal wichtige Gedanken aus den Predigten drauf, da stehen Fragen drauf, die euch leiten können. Ich möchte euch einladen, da am nächsten Sonntag den Tag, zumindest Phasen des Tages dafür zu reservieren, nochmal über den ersten Thessalonicher Brief und zur Predigtreihe nachzudenken und über euer Leben nachzudenken und das vor Gott zu bewegen, was wir hier gehört haben aus seinem Wort. Ja, also ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinschaft sind von Menschen, die den König erwarten, die sich eben gegenseitig helfen, bewusst anders zu leben, zielorientiert zu leben, immer wieder sich diese Frage stellen, wie kann ich leben, dass es dem König gefällt? Und lasst uns da uns gegenseitig nicht in Ruhe lassen, sondern wenn nötig auch immer wieder wachrütteln und uns gegenseitig helfen, ja wieder diesen Fokus zu bekommen, uns auszurichten auf Jesus. Das ist die wertvolle Art zu leben, ja, Leben im Licht, nicht in der Finsternis, ein Leben voller Freude, voller Dankbarkeit. Das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat, ein Leben voller Hoffnung. Nochmal Vers 24, treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Wir beten und vielleicht stehen wir dazu auf.